Herzlich willkommen zum Podcast Der gedeckte Tisch, wo wir uns mit allem, was Identität und Glauben angeht, auseinandersetzen. Mein Name ist Tobias Daum und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin als Seelsorger in eigener Praxis seit vielen Jahren tätig und ich liebe es zu sehen, wie Menschen Vergangenheit bearbeiten und ihre Zukunft gestalten. Daher lehnt euch zurück und ich hoffe, dass dieser Podcast hilft, dass ihr euch selber besser versteht und als Personen an einen Tisch kommen könnt und euch dieser Podcast zeigt, wie reich dieser Tisch gedeckt ist.
Schön, dass ihr alle da seid. Ich würde gerne heute Abend mit euch ein bisschen was von dem Thema Identität bewegen. Ich komme aus einer Familie, wo wir auch 4 Kinder waren. Ich bin jetzt vorletzten Monat 40 geworden, habe jetzt auch selber 4 Kinder und arbeite selbstständig als Seelsorger hier in der Werkstatt Familie und begleite Menschen auch durch diesen Prozess von Identität immer wieder. Und was ich mit euch machen würde, ich würde euch einfach mit mir zusammen uns heute einen schönen Abend machen, ein bisschen das Thema bewegen. Ich habe euch mal, um das zu veranschaulichen, mitgebracht, das hier wäre das, was man sagen müsste zur Identität. Das habe ich. Warum ich euch das zeige, ist, Identität ist ein unglaublich komplexes Thema. Es ist ein Thema, das, wenn ich das irgendwo als Lehrwoche oder als Weiterbildung halte, dann kriegen wir in einer Woche fast nicht unter, was das Thema alles bedeutet, weil es so viel Präsenz hat oder so viel auch Einfluss auf unser Leben. Und von dem her wollen wir heute Abend mal so die an der Oberfläche ein bisschen kratzen, ein bisschen gucken, was steckt denn in dem Thema. Und das Schöne ist ja, wie die Ulrike schon angefangen hat, mich vorzustellen. Wir stellen uns in Deutschland ja immer mit unserem Namen vor oder auch in vielen anderen Ländern der Welt. Es gibt aber auch Kulturen, die stellen einen vor und sagen, wer derjenige ist. Also gerade in der südamerikanischen Kultur hat man ganz oft so ein umschreibendes. Das ist der Starke oder das ist der Wilde oder das ist der Tiger oder manchmal auch diese Spitznamen. Und da fängt das Ganze schon an. Schon in dem Moment, wo wir darüber reden, reden wir eigentlich über Identität. Wer bin ich? Und wenn ich sage, hallo, ich bin, das, was danach kommt, ist schon ein Stück weit beschreibend zu dem, wer ich bin. Der Name, wir haben ganz oft hier das, was wir tun. Wenn wir fragen, wer bist denn du? Ja, ich bin der so und so und ich mache das und das. Also unsere Identität auch im Tun. Ich stehe heute hier nicht als jemand, der 500 Seiten mit Text füllen kann und alles weiß, sondern ich stehe hier als jemand, der das Thema oft in seiner Praxis bewegt, was ich sehr wertvoll finde, aber auch als jemand, der das Thema selber durchbuchstabiert hat. Rauszufinden, wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich denn aus? Wer will ich denn sein? Das heißt, ich stehe nicht hier als der weiß alles, sondern ich stehe hier als einer, der vielleicht ein bisschen Vorsprung hat in dem Thema und Einblick in das, was andere Leute damit zu kämpfen haben, aber auch die Siege, die sie damit feiern. Aber da wollen wir jetzt einfach ein bisschen eintauchen. Ich rede heute Abend über 4 Punkte. So viele Leute wichtig zu wissen, wann geht es dem Ende zu? Was ist Identität? Ist mein erster Punkt. Wozu brauchen wir Identität oder woran erkennt man denn seine eigene Identität? Dann Eltern und ihre Kinder als Identitätsgeber. Und wie bekommen und formen wir Identität? Was ist Identität? Ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat gesagt, ja, wir sind doch in einer Identitätskrise. Keiner weiß doch mehr so genau, wer er ist. Dann habe ich ihn gefragt, was meinst du denn damit, Identitätskrise? Ja, ich habe keine Ahnung und alle anderen haben auch keine Ahnung mehr, wer sie sind. Der eine ist Männchen, der andere ist Weibchen, der andere ist groß, der andere ist klein, der andere ist das, was er tut und der andere ist das, was er sein will. Und es gibt keine Rahmen mehr, hat er gemeint. Und dann haben wir uns angeguckt, was ist denn eine Krise? Und ein Mensch kommt dann in eine Krise, wenn er mit Dingen konfrontiert wird, die er nicht versteht. Da fangen seine Schwierigkeiten an. Also ich werde mit was konfrontiert, das verstehe ich nicht mehr. Und die Krise fängt dann an, wenn er für das, was er nicht versteht, kein Werkzeug hat, um damit klarzukommen. Dann fängt die Krise an, weil er nicht weitermachen kann, weil er einfach sagt, ich kann diese Frage nicht beantworten mit dem, was ich habe. Und in unserer heutigen Zeit haben wir ganz oft die Herausforderung, das gilt für Identität, das gilt aber auch für den Einkauf, das nennt man Auswahlparalyse. Das bedeutet, ich habe so viele Optionen, dass mich die Vielfalt der Optionen im Endeffekt zum Stillstand bringt, weil ich nicht mehr wählen kann, was ich damit eigentlich machen soll oder welche ich nehmen will. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch in der Beratung mit einem Mann, der hat gesagt, Herr Daum, ich bin stinksauer. Ich sagte, warum sind Sie denn stinksauer? Wir nennen den netten Mann mal Herr Müller-Thurgau. Herr Müller-Thurgau, warum sind Sie denn so sauer? Er hat gesagt, ja, als ich Kind war, da gab es eine Sorte Salami. Ich sagte, wirklich? Wäre ich jetzt auch sauer? Ich sagte, nein, warten Sie mal. Und jetzt war ich letzte Woche beim Handelshof, da gibt es jetzt 35 Sorten. Bin ich wieder heim, habe keine gekauft, ich esse jetzt keine Salami mehr. Und das Ding war, der hatte keine Ahnung mehr, was er machen sollte, weil die Vielfalt so groß war, dass er nicht mehr an den Punkt kam, zu sagen, ich kann hier eine Auswahl treffen. Und in unserer Identität ist es oft genauso. Wir leben in einer Zeit, die hat so viele Optionen, dass Identität ganz schwierig ist zu finden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das soll jetzt nicht irgendwie kritisieren oder werten, sondern einfach nur was aufzeigen, dass wir eben noch viel mehr Zeit oder viel mehr, ja, Kraft in ein Thema aufwenden müssen, weil wir uns durch diesen Dschungel schlagen müssen teilweise mit dem, wer will ich denn sein oder wer bin ich denn oder wer sollte ich denn sein? Identität ist auch nicht eine Frage, die man einfach beantwortet, sondern Identität ist eine Reise. Eine Reise durch ein Land, das es schon gibt. Und das will entdeckt werden, dieses Land. Oft fragen mich Menschen, ja, wie finde ich denn, also stellen Sie mir jetzt mal Fragen und ich beantworte die und dann finden wir meine Identität. Und Identitätsfindung, einer der wichtigsten Punkte ist, das geht nicht über Nacht. Das sind nicht einfach ein paar Fragen, die man beantwortet und dann hat man das. Aber jetzt nehmen wir erstmal einen Gang raus, wir müssen heute Abend nicht unsere Identität finden, wir müssen auch nicht alle Fragen beantworten, sondern es geht letztendlich darum, sich mit dem Thema überhaupt mal zu beschäftigen. Und wenn wir diese Reise, unsere Identität zu finden oder auszubauen, antreten, dann ist es zum einen wichtig, dass wir wissen, wo wir damit hinwollen. Zum anderen ist es aber genauso wichtig, von wo starten wir denn? Ihr könnt euch das oft, oder ich sage Leuten oft, wenn wir über das Thema reden, stellt euch das vor wie eine Reise. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nach Nordamerika, ihr wollt mal die USA besuchen, dann ist das ein konkretes Ziel. Dann sagen die Leute, ja, jetzt habe ich ein Ziel, jetzt weiß ich ja, wie ich in die USA komme. Das Problem oder die Herausforderung, die Leute ganz oft haben, ist, sie haben keine Ahnung, von wo aus sie starten. Und es macht einen Unterschied, ob ich versuche, aus Südamerika nach Nordamerika zu fliegen oder aus Europa nach Amerika. Das heißt, der Startpunkt, nach dem ich suche, ist genauso wichtig wie der Zielpunkt, den ich versuche zu erreichen. Wenn jetzt einer hier sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst, bitte heb die Hand, ich kann das auch gerne nochmal anders erklären. Also dieser Startpunkt, den zu suchen, damit wollen wir heute anfangen ein Stück weit. Damit wir wissen, wann kommen wir denn an den Punkt zu sagen, jetzt haben wir einen Start und einen Zielpunkt und jetzt können wir die Reise antreten. Wenn ihr heute hier seid, habt ihr bestimmt das Plakat gesehen, Superhelden oder Superheld, Superheldin, Superheldinnen. Sollten wir das nicht alle sein wollen? Also ist es, habt ihr schon mal überlegt, was ihr für ein Superheld wärt? Also hättet ihr ein Cape oder wärt ihr super stark oder könntet ihr unter Wasser atmen? Fliegen ist auch ganz beliebt. Also, oder so ein alles drumherum. Ich kann alles, fliegen, unter Wasser atmen, bin super stark und ich kann alle Probleme, das ist bestimmt auch ein Superheld, den hat nur noch keiner verfilmt. Genau, was für einer wärst du, wenn du ein Superheld wärst? Das ist eine Frage, die stelle ich öfter Leuten und sie schmunzeln dann immer, weil dann fangen die Leute an in ihrer Kindheit so dieses, was habe ich damals für Filme geschaut, was fasziniert mich denn da dran? Und ich mache ihnen das Bild dann immer ein bisschen kaputt, weil ich gehe dann her und sage, okay, jetzt erzähl mir mal, was du für ein Superheld wärst. Dann sagen sie, ja, ich wäre Batman oder ich wäre Aquaman oder ich wäre Superman. Dann sage ich, okay, jetzt spielen wir mal dieses Spiel. Ich spiele dann immer gute Fee. Also ich bin die Fee, sieht man mir ja an. Und ich gehe dann her und sage, okay, wir tun jetzt so, als hättest du einen Wunsch frei, ich bin die Fee und morgen wachst du auf und es ist so, du bist der Superman, der du sein wolltest. Sag ich mir, ja, super. Sag ich, was hätte sich dann in deinem Leben verändert? Sagst du, ja, die Leute würden sich immer freuen, wenn ich irgendjemand rette oder wenn ich was Tolles mache. Ich hätte weniger Probleme oder mehr Geld etc. Und dann am Schluss frage ich sie, okay, und jetzt spielen wir mal das Spiel. Was würde passieren, wenn die Leute dich nicht mehr bewundern? Wenn die Bewunderung ausbleibt? Wenn das, weswegen du Superheld wärst, keinen mehr interessiert? Und dann kommen wir wieder an den Punkt, ja, wer bin ich denn dann? Und warum sich Leute so gut darunter was vorstellen können, unter dieser Frage, welche Superheld sie wären, ist, weil wir ganz oft das, was wir tun, was wir geschafft haben, welche Ausbildung wir haben, welchen Schein, welche Errungenschaften oder welche Besitztümer wir haben, daran knüpfen, wer wir sind und wie wertvoll wir sind. Weil ich Doktor bin, weil ich die hübsche Frau geheiratet habe, weil ich, was ich in meiner ganzen Zeit schon gehört habe, das hat den Leuten einen Wert gegeben, das hat sie in ihrem Superheldensein gestärkt. Und wenn das wegbricht, verlieren sie aber auch gleichzeitig das, was sie ausgemacht hat, was sie wertvoll gemacht hat. Und das, was zurückbleibt, ist die eigentliche Identität, die dann da ist. Und die Frage nach der eigentlichen Identität ist eine Frage, die kann man ignorieren, die kann man wegschieben, die kann man verbuddeln, die kann man tief in den Wald führen und erschießen, aber die kommt immer wieder. Wir können dieser Frage nicht ausweichen. Diese Frage wird uns immer wieder beschäftigen, bis wir sie beantworten. Und wir merken es oft dann, Leute, wenn sie älter werden, fangen sie an, über das Leben nachzudenken, reflektieren, was hätte ich in meiner Kindheit mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Vater noch reden sollen oder sagen sollen. Und das sind Identitätsfragen. Was hätte es gebraucht, damit das, was ich jetzt sehe, was da ist, entweder anders wäre oder eben einen neuen Einfluss bekommen würde? So, und jetzt sagt ihr natürlich, ja, also Tobias, meine Kindheit ist ja vorbei. Bin ja kein Kind mehr, ich bin ja Erwachsener, also alle von euch sind Erwachsene. Online weiß ich leider nicht, ob da Kinder zugucken. Ja, das stimmt, die Kindheit ist vorbei, aber deine Geschichte ist es nicht. Die Geschichte, die ist noch mittendrin. Und nur weil die Kindheit vorbei ist, ist nicht die Geschichte deiner Identität vorüber. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Identität ist keine Frage, sondern es ist eine Geschichte, die wir schreiben, die wir am Anfang erzählt bekommen und dann aber weitererzählen. Und hier ist der große Knackpunkt, wo ich dann ansetze mit den Leuten ist, am Anfang, wenn wir Kinder sind, kriegen wir diese Geschichte erzählt. Da heißt, so bist du, da heißt, das kannst du, das sehe ich in dir oder eben nicht, wenn es im Negativen ist. Und das ist eine Geschichte, die wird uns über uns erzählt. Und dann werden wir größer, wir glauben auch vieles von dem, was wir damals gehört haben. Und dann kommt aber so der Scheidepunkt, wo wir dann überlegen können, wie mache ich denn jetzt weiter? Und wir sind dieser Geschichte nicht ausgeliefert. Nur weil unsere Geschichte so war, heißt nicht, dass unsere Geschichte so enden muss. Und die Perspektive aufs Leben beeinflusst das, was wir darüber glauben, über uns glauben. Ich hatte mal einen Vater in Beratung, der kam nach Hause und hat seiner Tochter gesagt, Schatz, sah seine Tochter, die lief gerade an ihm vorbei und er sagte zu ihr, Schatz, so nennt er seine Tochter, du bist echt hübsch heute, weil ihm der Rock gefiel, den sie anhatte. Und seine Tochter dreht sich rum, guckt ihn an und sagt, aha, du denkst also auch, ich bin dumm. Das Gute war, am nächsten Tag kam er zu mir und hat gesagt, Daumen, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe gestern Abend noch versucht, da hat er mir die Geschichte dann erzählt, ich habe gestern Abend noch versucht, mit meiner Tochter zu reden, hat alles nicht geklappt. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ich habe es ja nur gut gemeint. Ganz toller Satz von Eltern, ich habe es nur gut gemeint. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Ich habe gesagt, stellen Sie ihr doch ein paar Fragen, wenn sie Zeit hat und auch nicht in dieser Erregungsphase ist, wo sie sauer ist, wo sie Emotionen hat, weil da schaltet die Logik ab, da kann man mit Teenies sowieso nicht so gut reden. Und als er dann heimging, hat er mit ihr geredet und hat gesagt, hey, was war denn los gestern? Erklär mir es. Ich wollte dir ein Kompliment machen und ich wollte dir ja nie sagen, du bist dumm. Und dann hat sie ihm eine Geschichte erzählt aus der Schulzeit, also aus der Schule von dem Tag, wo sie waren gestern, und hat ihm erzählt, dass sie zusammenstanden als Freundinnen und die eine Freundin hat zu ihr gesagt, Mensch, das ist aber ein schöner Rock, den du anhast. Du bist echt hübsch. Dann hat so eine andere Freundin neben mir gesagt, na, hübsch reicht halt nicht, im Kopf sollte man schon auch was haben. Und sie kam nach Hause und ihr Vater sagt ihr genau wieder das, du bist nur hübsch. Und was sie gehört hat ist, aha, ich bin also dumm, selbst mein Vater hält mich für dumm. Warum ich euch das erzähle ist, das ist die Perspektive aufs Leben, die wir beeinflussen können. So wie wir wählen, dass wir Dinge sehen, so werden sie auch Wahrheit werden für uns. Sie konnte das in dem Moment nicht anders sehen, weil sie gerade aus dieser Phase kam, dass ihr jemand das gesagt hat und sie deswegen noch direkt da drinne war. Es geht im Endeffekt darum, dass wir verstehen, dass die Erwartung, die wir haben ans Leben, unsere Wahrnehmung aufs Leben färbt. Das, was wir erwarten, ist das, was wir durchfärben mit der Wahrnehmung, die wir im Leben haben. Im Endeffekt versuche ich mir immer, meine Wahrheit zu bestätigen. Weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, dass ich sie glaube. Das Ding ist, dass eine Wahrheit, wenn ich in mir eine Wahrheit trage, ich habe viele Menschen begleitet, die haben diese Wahrheit in sich, ich bin nicht geliebt, ich bin nichts wert, ich kann nichts, etc. Dann ist das immer eine Wahrheit, die sie letztendlich versuchen zu bestätigen in ihrem Leben. Und sie werden sich immer Situationen suchen, in denen sie sagen können, ja, siehst du, es stimmt, ich kann nichts. Habe ich es mir wieder bewiesen, habe ich es wieder erkannt, habe ich es wieder gesehen. Zum Beispiel hatte ich mal eine Frau, die hat ein ganz tolles Essen für ihre ganze Familie gekocht und hatte aber den tiefen Glauben, ich kann nichts. Und das wird nichts. Und da waren knapp 20 Leute bei diesem Abendessen dabei und 19 Leute von diesem Abendessen haben gesagt, Mensch, das war total lecker, super schmackhaft, habe mich total gefreut darüber. Und eine Person hat gesagt, naja, also war ein bisschen trocken und also Beilage hat mir jetzt auch nicht so geschmeckt. Und jetzt ratet mal, welche der Meinungen am meisten gezählt hat. Da haben 19 Leute keinerlei Autorität mehr, aber die eine, weil die macht Sinn für sie. Die macht Sinn auf dem Hintergrund, ich kann nichts. Also nehme ich diese eine Wahrheit, die ich ja brauche, um meine Wahrheit zu bestätigen, und nehme sie und sage, ja, so ist es. Siehst du, habe ich wieder bestätigt. Das ist schon mein ganzes Leben lang so. Ich habe immer wieder Leute, die kommen zu mir und sagen, Adam, ist immer dasselbe. Ich habe schon alles probiert. Es geht immer gleich aus. Ich sage, ja, es liegt gar nicht an Ihnen, es liegt an dem, was Sie glauben. Dann sind sie erstmal ganz schön irritiert. Aber es ist eine Geschichte und eine Entscheidung. Und wir können diese Geschichte umschreiben. Wir können an der Geschichte was ändern. Eine der Sachen, die ich euch heute Abend vorstellen will, ist, wie ihr diese Sachen mal angucken könnt, nennt sich ganz einfach, kommt aus Amerika, wahrscheinlich hat es deswegen nur 3 Buchstaben, nennt sich die ABC-Methode. A steht für das auslösende Ereignis, B steht für die Bewertung und C, weil es aus dem Amerikanischen kommt, steht für Konsequenz. Und der Erfinder von dieser ABC-Methode sagt im Endeffekt, es ist total egal, was das auslösende Ereignis ist. Das Einzige, was zur Konsequenz im Leben von Menschen führt, ist die Bewertung. Das heißt, ihr geht her und sagt, okay, wir nehmen mal auslösendes Ereignis, das passiert. Und er sagt, es hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was die Konsequenz wird, die hier drüben dabei rauskommt. Sondern das, was ich in dem Moment glaube, in der Bewertung, das wird zu meiner Konsequenz werden. Sehen wir auch bei dem Mädchen mit dem, du bist hübsch. Die Bewertung von ihr war, aha, mein Vater hält mich also auch für dumm. Ich bin also nur hübsch. Und das wurde zu ihrer Konsequenz. Sie hat sich schlecht gefühlt, sie hat sich selber abgewertet, etc. Und um diese ABC-Methode gut anwenden zu können, ist es wichtig, dass wir wissen, wohin wir mit unserer Geschichte wollen. Wenn wir das nicht wissen, werden wir uns damit echt schwer tun. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, also ist ja schön, dass du hier von Identität redest und dass Leute, klar gibt es Leute, die haben eine Identität, die braucht Hilfe oder der geht es nicht so gut oder da müsste man mal was machen, aber es trifft nicht auf mich zu. Super. Es gibt auch Leute, die haben eine Identität, die ist selbstsicher, die ist reif und die ist gut. Ich habe aber noch keinen getroffen, der so eine Identität hatte, der nicht Spaß dran hatte, an seiner Identität zu arbeiten. Und die meisten Leute, die ich kennenlerne, wo ich sagen könnte, hey, du bist echt jemand, dich würde ich gern mal auf eine Bühne stellen und sagen, erzähl mal den Leuten von deinem Weg, weil keiner dieser Leute wird mit einer guten Identität geboren, wird mit einer unverletzten Identität geboren, sondern das sind alles Leute, die haben einen Weg hinter sich und einen Weg vor sich. Und das ist der Unterschied da drinnen. Also ja, Leute, die das sagen, super. Und Selbstbewusstsein, wir verstehen Selbstbewusstsein ganz oft falsch, also eine gute Identität heißt, ich bin selbstbewusst auch. Selbstbewusst heißt aber nicht, ich bin besser als andere oder ich kann es besser oder ich bin toller, sondern das bedeutet im Endeffekt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiß, wie ich tick, ich weiß, warum ich so tick, ich weiß meine Höhen und meine Tiefen, ich weiß meine Herausforderungen. Und das führt zu einem Selbstbewusstsein, dass ich auch andere stehen lassen kann und sagen kann, ja, ist okay, dass du das so siehst, aber es hat nichts mit mir zu tun, dass du mich so siehst. Und wenn ihr in euch hineinhört, was glaubt ihr dann? Nicht, was wisst ihr? Das ist eine der größten Sachen, die mir immer wieder begegnen, auch mit Leuten ist. Die Leute sagen, ja, darum, ich weiß, ich bin ein guter Mensch und ich weiß, meine Frau liebt mich und ich weiß, dass ich was kann und ich weiß, dass ich was geschafft habe im Leben. Sag ich, ist alles super für Sie. Freut mich, Herr Müller-Thurgau. Aber glauben Sie es auch? Und da waren fast alle ganz ruhig, weil zwischen ich weiß es und ich glaube es ein ganz großer Graben liegt ganz oft. Wissen haben wir ganz viel, aber wie sich geliebt sein anfühlt, wie sich wertvoll sein anfühlt, wie sich das anfühlt in mir drinne, außerhalb von ich weiß, dass es so ist, damit können die wenigsten was anfangen. Wozu brauchen wir denn jetzt Identität? Zweiter Punkt. Oder woran merkt man seine Identität? Ich stelle euch mal eine Frage, die wahrscheinlich keiner hier beantworten kann. Was hat Dietrich Bonhoeffers Gedicht Wer bin ich und soziale Medien gemeinsam? Dietrich Bonhoeffer und das Gedicht Wer bin ich und soziale Medien haben genau diese Antwort. Es geht um die Außenwahrnehmung und die Innenwahrnehmung. Und ganz oft heutzutage in sozialen Medien, wenn wir mit unseren Kindern da drin unterwegs sind, wenn unsere Kinder alleine da drin unterwegs sind oder wir als Eltern, geht es ganz oft um diese Darstellung nach außen hin. Wer bin ich? Was kann ich? Wie sehe ich am besten aus? Wie lege ich diese Filter darüber, dass es noch besser rüberkommt? Ich hatte sogar schon ein paar Konflikte in Beratung bei mir, weil ein Mann es gewagt hat, das Essen seiner Frau zu fotografieren und online zu stellen, ohne einen Filter darüber zu legen. Ich war auch eine Viertelstunde schockiert. Wir haben aber da eine gute Lösung gefunden. Er hat jetzt einen Handycode und den Code kennt nur sie. Worum es geht, ist letztendlich, dass ich damit auch versuche, mich darzustellen und jemand zu sein. Und das Spannende ist, dass ich viele Leute schon begleitet habe, die wirkliche Influencer waren. Der eine hatte über 300.000 Follower und es war in der Innenwahrnehmung ein ganz, ganz gebrochener Mensch. Wenn man aber sein Profilbild gesehen hat, war das einer, der hat es hingekriegt, der hat es geschafft, der ist wer im Leben, der war auf Reisen, der hat die schönsten Autos, die größten Häuser besessen. Aber im Inneren ging es ihm genauso schlecht wie ganz vielen anderen, durfte aber keiner sehen. Dietrich Bonhoeffer macht es anders, er stellt die Frage in seinem Gedicht, bin ich wirklich das, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Bin ich der, den Leute sehen, freundlich und geduldig? Oder der mit depressiven Gedanken, wenn ich alleine bin? Ich bin beides, meine Höhen und Tiefen. Und das finde ich so schön, weil er das so toll beschreibt, ist, wir versuchen ganz oft in unserer heutigen Zeit es ambivalent zu lösen. Ich bin nur der Gute, ich bin nur der Tolle, mein Leben ist super, ich freue mich total. Oder ich bin auf der Seite, mir geht es ganz auch schlecht, ich brauche Hilfe, irgendwie kriege ich es nicht hin. Eigentlich ist es alles sinnlos. Und diese Lüge oder die Lügen, die wir glauben, halten uns ganz oft davon ab, die Wahrheit, die es für uns gibt, zu erkennen. Ich stelle diesen Satz einfach mal in den Raum. Die Lügen, die wir glauben, halten uns davon ab, die Wahrheit, die es für uns gibt, anzunehmen und zu erkennen. Was sind denn die Wahrheiten in deinem Leben, die es gibt, die du glaubst, aber was könnten denn Wahrheiten sein, die du dir hast rauben lassen oder die es vielleicht nicht mehr gibt, weil du irgendwann akzeptiert hast, okay, das wird vielleicht nie werden, das werde ich vielleicht nie können, das werde ich vielleicht nie sein. Was wäre, wenn Dinge anders wären, als sie scheinen? Springen wir wieder zurück zu der ABC-Methode. Ihr glaubt das, was ihr heute glaubt, über euer Leben, weil eure Bewertung euch zu der Konsequenz geführt hat. Natürlich ist Identität Arbeit. Seine Identität auszubilden ist nichts, was sich leicht finden lässt. Ist auch nichts, was sich über Nacht finden lässt, sondern Identität zu finden, ist ein lebenslanger Prozess. Ich bin nicht mehr der, der ich vor 10 Jahren war, aber ich werde auch nicht in 10 Jahren noch der sein, der ich heute bin. Und diese Frage lässt sich nicht erklären mit, jetzt ist es so und so bleibe ich, sondern diese Frage ist wieder wie am Anfang, ist eine Geschichte. Wir brauchen die Geschichte und nicht das Absolute. Jetzt habe ich es gefunden und das ist jetzt einfach so. Jetzt haben mich ganz viele Leute, als sie gehört haben, dass ich dieses Thema mache, haben mich gefragt, ja, sagst du denn auch was zu Gender? Traust du dich was zu sagen, zu Geschlechteridentitäten? Ich traue mich da natürlich was dazu sagen, weil für mich ist das gar nicht so brisant, wie es für alle immer denken. Ich habe immer wieder Leute bei mir in Beratung, die mit dem Thema konfrontiert sind, sowohl Familien als auch Leute, die selber damit umgehen. Und im Endeffekt ist es dieselbe Frage, die wir uns schon immer stellen, die Suche danach, wer bin ich, zu beantworten. Die Frage ändert sich nicht, die Art, wie wir sie stellen und wie wir versuchen, sie zu beantworten. Aber die Frage bleibt dieselbe, wer bin ich? Wer bin ich in dem Kontext von der Frage, die ich gerade stelle? Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Im Endeffekt stellen wir genauso eine Identitätsfrage. Nach dem, wer bin ich und wer will ich sein? So, jetzt gehen wir zu den Eltern und ihren Kindern als Identitätsgeber. Man sagt, Mütter geben Sicherheit, Väter geben Identität. Jetzt ist es natürlich in der heutigen Zeit ein gefährlicher Satz, weil natürlich jeder alles kann. Die Schwierigkeit ist, dass es natürlich auch stimmt zum gewissen Maße. Auch Mütter geben Identität und auch Väter geben Sicherheit. Es geht auch gar nicht um die Ambivalenz. Sondern was ich euch erzählen will, ist eben, was passiert in diesen Phasen der Identitätsgebung in Familien. Als Kind wird Identität von außen zugesprochen, haben wir ja gerade schon gehabt, so bist du, das kannst du, ich sehe, das wird mal aus dir werden. Ein guter Bekannter von mir, Dieter Leicht, viele von euch kennen ihn, hat immer gesagt, ich gehe immer hin zu Kindern und sage, aus dir wird er mal was. Und er hat gesagt, ich habe so viele Kinder, die erwachsen geworden sind, in Beratung gehabt, die alle gehört haben, aus dir wird nichts. Wenn du es so weitermachst, das geht ins Nix. Du wirst ein Verlierer, du kriegst es nicht hin, etc. Und er sagt, das, was Kinder brauchen, ist der Zuspruch, hey, aus dir wird was, hey, du kannst was, hey, du schaffst was. Die Frage, die wir uns als Kinder auch stellen dürfen, wir haben ja auch alle Eltern, ist, bin ich gewollt? Bin ich geliebt? Bin ich angenommen, so wie ich bin? Weil Kinder können Identität noch nicht selber prägen. Die Identität, die Kinder haben, die haben sie erstmal bekommen durch das, was über sie und zu ihnen gesagt wurde. Das, was wir vorhin auch schon hatten, du kannst was oder du kannst eben nichts, aus dir wird mal was oder das geht bestimmt schief, wenn du so weitermachst. Einer meiner Lieblingssätze ist, hat mein Vater zu einem Sohn gesagt, Mensch, ich bin ja stolz, was aus dir geworden ist. Das hätte ich nie gedacht. Ich weiß bis heute noch nicht, ob es ein Kompliment war oder eher so ein, ich bin echt erstaunt, dass das irgendwie hingehauen hat. Kinder kann man sich oft vorstellen wie so ein, also wahrscheinlich sind Leute, die über 35 sind, kennen das noch, ein Setzkasten. Früher hatte man solche Setzkästen, da hat man lauter kleine Sachen reingestellt, die einem immer toll fand, Ü-Eier, die man gesammelt hat. Manche haben, ich kenne Leute, die sammeln Schnapsgläser und Kinder sind ganz oft wie so Setzkästen. Und wir kommen dann her und nehmen eine Wahrheit oder irgendwas, was wir über sie aussprechen und legen das in diesen Setzkasten rein und sagen, so, das gehört jetzt zu dir. Das bist du, so bist du, etc. Und das Ding ist, das sind eben herausfordernde, negative, gute und schöne Sachen. Und es geht nicht darum zu sagen, unsere Eltern haben es nur schlecht gemacht und jetzt müssen wir die ganze aufräumen, die letztendlich meine Eltern verbockt haben bei mir. Aber die Geschichte ist auch nicht ganz richtig, weil was viele Leute, die verletzt sind von ihrer Kindheit, nicht sehen, ist, wie viel Gutes ihre Eltern in ihr Leben gelegt haben. Und der Spagat ist, dass es erst die Bearbeitung braucht von dem, was mich verletzt hat, um an den Punkt zu kommen, dass ich das Gute auch wahrnehmen kann, weil es ist Teil der Geschichte. Wo Licht ist, da ist Schatten. Wo Gutes ist, ist auch Herausforderndes. Es ist einfach eine Perspektive. Und drum, da gehe ich auch nochmal ganz zurück an Anfang, wo ich sage, Identität ist ein Land, das entdeckt werden will. Aber nicht ein Land, das es noch nicht gibt, sondern ein Land, das schon da ist, das auf euch wartet, das darauf wartet, dass ihr es entdeckt. Und in jedem Land gibt es Orte, die sind schöner und es gibt Orte, die sind nicht so schön. Jetzt kommen wir aber noch zum ganz interessanten Punkt, weil wir haben ja heutzutage ganz viele Eltern, deren Kinder können alles. Die schaffen alles, die können alles und es darf auch keiner sagen, das kann das Kind nicht. Ich sage zu meinen Teenies immer, ihr solltet jetzt ausziehen, wo ihr noch alles wisst und alles könnt. Das ist die beste Zeit. Aber wir haben ganz oft Eltern, die sagen ihren Kindern, du kannst alles. Wenn du es genug willst, wirst du es schaffen. Wenn du dich arg genug anstrengst, kannst du alles erreichen. Mein Favorit ist, ich hatte mal einen Vater da, der hat seine Tochter mitgebracht. Und dann wollte die Tochter immer, dass der Vater rauskommt aus dem Beratungsraum. Die war im anderen Raum, haben da so einen Bewegungsraum, in dem hat sie sich aufgehalten. Und dann hat der Vater mich angeschaut und gesagt, Herr Daum, ist es okay, wenn wir 5 Minuten Pause machen, die Chefin braucht mich. Die Identität dieses Kindes war, ich bin hier die Chefin. Und die hat sich auch so benommen. Wenn die Identität des Kindes ist, du kannst alles, und irgendwann im Leben kommt das Kind an den Punkt, dass es eben nicht alles kann, weil keiner kann alles, dann kann das Kind nicht anders, als den Rückschluss zu ziehen, na dann muss es an mir liegen. Mein Vater hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, die haben alle gesagt, ich kann alles werden, ich kann alles schaffen. Und ihr sagt vielleicht, ja, jetzt vielleicht ein wenig weit hergeholt. Ich habe diese Leute in Beratung, die sagen, was stimmt denn mit mir nicht? Meine Eltern haben immer gesagt, ich kann doch alles. Und ich schaffe es nicht. Was stimmt mit mir nicht? Und von außen sagt ihr bestimmt, naja, das hat nichts mit dem Kind zu tun. Aber ein Kind, das seine Eltern sieht, bis zu einem gewissen Alter, kann nicht anders, als die Wahrheit der Eltern zu glauben. Weil Eltern lügen nicht. Also kann ich alles. Meine Eltern sind keine Lügner. Und wenn ich das nicht schaffe, liegt es an mir. Auch wenn ich Chefin bin. Also zu viel Lob, zu viel, du bist der Held von allen, du bist die Heldin, die alles kann, du bist der Superheld, den keiner bezwingen kann, kann genauso ins Negative kippen, wie eben das, na, aus dir wird nichts, hab ich von vornherein gewusst. Deiner Mutter schon gesagt, bevor du geboren bist, so wie du dich im Bauch benimmst, habe ich wirklich mal gehört. Von einem Mann, der gesagt hat, mein Vater hat mir immer gesagt, ich wusste schon im Bauch deiner Mutter, aus dir wird mal nichts. Das ist ein Satz in einem Leben von einem Mensch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie destruktiv der ist. Aber das Schöne ist, da gibt es Hoffnung, weil das nur bis zu einem gewissen Punkt Teil der Geschichte sein darf und dann könnt ihr übernehmen als Erwachsene und diese Geschichte weiterschreiben. Es ist wichtig, dass Kinder diesen Frust des Scheiterns genauso lernen, dass sie genauso damit umgehen dürfen, was nicht zu schaffen. Ich habe vor einem halben Jahr einen Podcast gemacht, der hieß Ermutigung, wie Scheitern uns mutiger macht. Wo es darum geht, dass wir Scheitern brauchen, letztendlich, um genau diese Wachstumsknoten zu haben, zu wissen, wie gehe ich denn damit um, wenn es mal soweit ist, wie gehe ich denn damit um, wenn ich es nicht schaffe. Wenn ich alles probiert habe, so viel gelernt habe, so viel mich angestrengt habe und alles gegeben und habe es trotzdem nicht geschafft. Wie gehe ich dann damit um? Und wenn ich eben groß geworden bin in einer Kultur von du kannst alles, du schaffst alles, Chefin, dann habe ich kein Werkzeug. Habe ich keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Und dann kommen wir wieder zu dem, wo ich am Anfang war. Dann komme ich in eine Krise, weil ich werde mit einer Situation konfrontiert, die ich mit dem Werkzeug, das ich habe, überhaupt nicht lösen kann. Die Prägung der Eltern, der Umgang der Eltern mit den Kindern ist entscheidend fürs Leben, weil wir am Anfang geprägt werden von dem, was uns zugesprochen wird. Das haben wir jetzt gehört. Dann kommen wir an diesen Punkt und dann können wir uns entscheiden, diese Geschichte weiterzuschreiben, die Geschichte umzuschreiben, was Neues in diese Geschichte reinzuschreiben. Aber dafür brauchen wir eine bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will das, wie es jetzt ist, nicht mehr weiter so dulden, sondern ich will Verantwortung übernehmen und das verändern. Vor 40, 50 Jahren ungefähr gab es eine Kultur, die hat sich ausgeprägt, dass es, wenn Kinder in Krankenhäuser kamen, es nur um das körperliche Wohl des Kindes ging und überhaupt nicht um das seelische Wohl. Das war sehr stark ausgeprägt in der DDR und ich bin immer vorsichtig, als Westdeutscher über die DDR zu reden, weil das ist nie ein gutes Setting, weil ich habe da nicht viel Autorität über die DDR was zu sagen, aber ich habe viele Leute in Beratung, die davon viel, viel Schmerz erfahren haben, weil in diesen Krankenhäusern eben die Eltern nicht zu den Kindern durften. Und ganz viele Leute, hatte ich vorgestern erst eine Beratung, haben diese Kindheitserinnerungen von, ich liege in diesem Krankenbett, meine Mutter steht oder mein Vater steht hinter der Scheibe und darf nicht zu mir, mir geht's schlecht, ich verstehe die Welt eigentlich gar nicht und dann gehen die einfach. Und das, was sich da bei ganz vielen einprägt, ist, weil wir Kinder, wenn wir Kinder sind, Dinge fast ausschließlich auf uns beziehen, sind eben Wahrheiten, die wir dann akzeptieren. Ich bin verlassen, ich bin nicht geliebt, etc., etc., etc. Und diese Wahrheiten, die nehmen wir mit. Diese Wahrheiten, die bleiben in uns, bis wir sie angucken. Das Schöne daran ist, dass wir auch hier wieder ansetzen können. Weil die Identität, das, was dich geprägt hat, was dich ausmacht, was du über dich glaubst, ja auch nur ein Teil der Geschichte ist. Und wie man dem Ganzen begegnen kann, ist, man kann sich zum Beispiel mal hinsetzen, einfach mal ruhig sein und mal seine Hand auf sein Herz legen und sagen, ich überlege mir mal, wie ging es mir denn damals in dieser Zeit, in dieser Geschichte, wo das war, was mir da passiert ist, sei das Krankenhaus, sei das eine Situation, auch Mobbing in der Schule ist da ganz häufig. Und sich dann mal zu überlegen, was hätte denn das Kind damals hören müssen? Was hätte sich das Kind von damals gewünscht, dass es gehört hätte, um diese Situation besser aushalten zu können? Oder welche Informationen fehlen dem Kind, damit es die Situation vielleicht ganz versteht? Ich kenne auch viele Eltern, die bei mir in Beratung waren, die heute 50, 60, 70 sind, die sagen, mir hat es das Herz gebrochen, da gehen zu müssen, ohne dass ich zu meinem Kind darf. Und ich sage dann immer, haben Sie das Ihrem Kind schon mal gesagt? Ja, nee, warum denn? Ich will doch den alten Schmerz nicht wieder hochholen. Ich so, der lebt wahrscheinlich jeden Tag in dem Schmerz. Gehen Sie mal bitte hin und sagen dem das. Ach so, denken Sie. Und das ist ein Punkt, wo ganz wichtig ist in der Identitätsprägung mit Kindern. Kinder brauchen Eltern, die Dinge aussprechen. Mir begegnen immer wieder Eltern, die davon ausgehen, ihr Kind würde schon wissen, dass es geliebt ist. Mir begegnen immer wieder Eltern, die sagen, das habe ich ihm noch nie oder habe ich ihr noch nie gesagt. Also, da frage ich nochmal ganz höflich nach. Also sagen sie, ich spiegel ja gern in meinem Beruf. Verstehe ich Sie richtig? Ihr Kind hat von Ihnen noch nie gehört, dass es Sie es lieben. Ja, wenn Sie das so sagen, das klingt schon ein bisschen komisch. Sag, gehen Sie doch bitte heute mal heim. Und wenn Sie Lust haben, wenn nicht gezwungen, nicht ein, der Herr Daumer hat gesagt, ich muss dir sagen, ich hab dich lieb. Sondern wenn Sie Ihr Kind lieben, sagen Sie Ihrem Kind das, wenn Sie es fühlen. Aber sprechen Sie es aus. Fangen Sie an, positive Dinge ins Leben Ihrer Kinder zu sprechen. Die werden es Ihnen irgendwann mal danken. Und immer wieder erlebe ich Eltern, für die das eine komische Situation ist. Was ist, wo sie sagen, naja, ich weiß aber nicht, ob ich das will. Oder heutzutage Väter, die tun sich da, bin ein großer Verfechter von Männern. Ich glaube, Männer können viel mehr, als man ihnen unterstellt. Aber Männer tun sich, weil sie die Sprache einfach nicht gelernt haben, ganz oft schwerer, solche Dinge auszusprechen. Ich habe auch einen Podcast zu dem Thema, als Männerfreundschaften, oberflächlich oder vielleicht doch tief, geht es auch um dieses Thema, wo wir Männer eben ganz oft von was geprägt sind, weil wir einfach keine Sprache gelernt bekommen haben, für das Dinge auszudrücken, damit ich Worte finde für Situationen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie bekomme ich denn und wie forme ich denn Identität? Also ich sage zu Leuten ganz oft, Identität baut sich auf wie eine Zwiebel. Da legt sich eine Schicht über die andere und die wächst so von innen und dann baut sich das aufeinander auf. Und das, was wir erleben und was wir entscheiden, bleibt in dieser einen Zwiebelschale. Und über diese Zwiebelschale wächst die nächste Schale drüber. Aber die Schale drunter hat natürlich einen Einfluss auf das Wachstum der Zwiebelschale darüber. Und auf die Schichten, die sich darauf aufbauen. Und das, was wir darüber glauben, über die Zwiebelschale, die darunter liegt, wird entscheidend sein für die Zwiebelschale, die sich darüber bildet. Um euch mal ein Beispiel zu geben von dem, was das bedeutet. Ein kleiner Junge kommt zu einer befreundeten Familie, geht dahin und die haben gerade neu gebaut. Und hinterm Haus haben die so einen großen Haufen mit lauter Erde. Und alle buddeln da drin, bauen Höhlen, bauen Buden. Und er kommt dahin und nimmt sich auch einen Spaten und fängt an, da drin herumzubuddeln. Jetzt sticht er zweimal in die Erde, drückt den Spaten nach hinten, bricht den Spaten ab. 6-jähriger Junge bricht den Spaten ab. Der Papa kommt aus dem Haus. Was ist die Reaktion des Papas? Mit Sicherheit, es war bestimmt ein billiger Spaten. Ist nicht deine Schuld. Nee, der Papa sagt natürlich, der Mann sagt natürlich, also du machst ja auch alles kaputt. Die Message, die der Junge an dem Tag akzeptiert hat, das sind alles Geschichten aus Beratung. Die Message, die der Junge an dem Tag akzeptiert hat, ist, ich bin anscheinend jemand, der Dinge kaputt macht. Und es hat sich durch den sein ganzes Leben durchgezogen. Von dem Spaten an bis zu dem Punkt, wo wir angefangen haben, daran zu arbeiten, dass er aufhört zu glauben, dass er jemand ist, der Dinge kaputt macht. Weil die Zwiebelschale, die an dem Tag entstanden ist, war, ich mach's kaputt. Alle anderen Schalen, Lagen, die darüber gewachsen sind, bauen auf der ich mach's kaputt Schale auf. Ein anderer Junge ist einfach ein Geschichtenerzähler. Und er erzählt Geschichten und erzählt eine Geschichte, die ist rein fiktiv. Und hat gar nicht vor, die Wahrheit zu erzählen, sondern lebt in dieser fiktiven Welt. Und dann erzählt er diese Geschichte seiner Familie. Und diese Familie lacht ihn aus, sagt, na, du bist aber auch einer, was soll denn aus dir werden, wenn du hier die Sachen vom Himmel lügst und das kann ja gar nicht sein und beschimpfen oder betiteln ihn als Lügner. Und was der Junge an dem Tag akzeptiert hat, ist, okay, anscheinend bin ich ein Lügner. Anscheinend ist das, was ich erzähle, immer eine Lüge. Der Spagat da drin ist, ABC-Methode, je nach Perspektive, die wir wählen oder Reaktion der anderen, prägt sich eine andere Geschichte. Was wäre, wenn man dem Jungen damals gesagt hätte, meine Güte, kannst du tolle Geschichten erzählen? Wenn du so weitermachst, kannst du irgendwann mal Bücher schreiben, die Leute kaufen wollen, weil das, die Kreativität, die du hast, die haben wenige. Und das ist das, was ich will, dass ihr versteht an Identität ist. Es hat ganz, ganz viel mit Perspektive zu tun. Wir hatten hier ganz lange hier draußen am Eingang ein Zitat stehen, es hieß, in der Perspektive auf die Dinge liegt unsere größte Freiheit. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir ganz viel solcher tollen Zitate lesen. Wir werden ja überflutet von Zitaten und von tollen Sprüchen und je nachdem, was man glaubt, liest man auch in der Bibel oder so und hört da immer wieder Sachen, die ganz wichtig sind und wir hören all diese Texte und diese Worte und sagen, boah, wie kriegen wir die eigentlich in unser Leben? Weil wir ganz viel wissen. Wir wissen ganz viel Wahrheiten, die für uns gelten sollten. Aber wir spüren sie nicht. Wir glauben sie noch nicht. Und das ist da, wo ich ansetze mit Leuten, ist, es geht nicht darum, was ihr alles wisst, sondern es geht darum, was ihr fühlt und was ihr glaubt. Weil ein Gefühl sticht immer Wissen. Wenn ich mich ungeliebt fühle und meine Frau sagt mir, aber ich liebe dich, sticht leider ihr, ich liebe dich, meistens nicht mein, ich fühle mich gerade ungeliebt. Weil das Gefühl so eine Stärke hat. Und Emotion trumpft immer Logik. Also eine Emotion wird meistens gegen die Logik gewinnen, weil die Logik im Endeffekt abschaltet. Da müssten wir jetzt aber in den Gehirnaufbau reingehen, von dem her, das machen wir jetzt nicht. Woher wissen wir jetzt, was ist jetzt eine Wahrheit, die sich lohnt, in mein Leben zu integrieren? Ich nenne das Ganze immer die Cheeseburger-Geschichte. Die Cheeseburger-Geschichte ist für mich eine Geschichte, wo ich Leute frage und sage, woher wissen Sie denn, ob Ihnen ein Cheeseburger schmeckt? Das weiß ich halt, der schmeckt lecker. Also gilt für mich zumindest, ich mag Cheeseburger. Der schmeckt lecker. Ich sage, ja, aber woher wissen Sie es? Naja, wissen Sie doch auch. Ich sage, ja, wir wissen beide, dass uns Cheeseburger schmecken, aber woher wissen Sie es? Na, habe ich probiert. Ich sage, ja genau, darum geht es. Dass die Cheeseburger-Geschichte ist eine Geschichte des Probierens. Ich habe es probiert, habe es für gut befunden und seitdem esse ich Cheeseburger. Und genau so funktioniert Identität. Identität baut man nicht dadurch, dass ich einen tollen Text lese und sage, Mensch, das ist ein Text, also wenn du weißt, wer hinter dir steht und der ist größer, dann brauchst du keine Angst mehr haben vor dem, was vor dir steht. Super, gibt's ganz tolle Bilder. Steht so eine kleine Katze oder so ein kleines Löwe und hinter ihm steht so ein Riesenlöwe. Und dann steht drunter, wenn du weißt, dass der hinter dir stärker und größer ist als das, was gegen dich ist, brauchst du keine Angst mehr haben. Toll, kenn keinen, der dann sagt, haha, und keine Angst mehr hat. Das Ding ist, diese Texte, diese Bilder, diese ganzen Anekdoten sind alle schön und gut. Aber wenn wir sie nicht ausprobiert haben und ihnen die Chance gegeben haben, dass sie Realität werden, dass wir sie in unser Leben integrieren und sagen, das will ich annehmen, das will ich spüren, das will ich leben, dann ist es alles Wissen, dass wenn es schwierig wird, wenig zählt. Also Identität baut man nicht im Regeln befolgen und schöne Texte lesen, sondern Identität baut man in der praktischen Erfahrung, Dinge auszuprobieren, ihnen die Chance zu geben, anders zu sein, als ich denke, dass sie sind. Menschen zum Beispiel nochmal eine Chance geben. Und wenn ich das sage, sagen Leute immer, ja, da gibt es ein paar Menschen, dann sage ich, ich rede gar nicht von anderen, ich rede von ihnen. Geben sie sich selber mal noch eine Chance. Weil die meisten Menschen würden vielen anderen eine Chance geben, aber sich selber nicht. Die Person, mit der wir am härtesten in Kritik vor Gericht gehen, sind meistens wir selber, mit uns selber. Und ich rede davon, dass wir uns selber nochmal eine Chance geben. Eine Chance, dass was anders werden kann. Dass eine Lüge zur Wahrheit wird, weil sie ganz anders ist. Dass ich vielleicht doch was kann. Und da kommt wieder das Scheitern rein. Scheitern ist genauso wichtig wie Siege einfahren. Weil wir brauchen das Scheitern genauso. Wenn ich nur sage, ich will nur Siege einfahren und kenne kein Scheitern, das ist wie mit den Kindern, dann habe ich kein Werkzeug, um mit dem Scheitern umzugehen, was mich in eine Krise bringt und dann hilft mir das andere auch wieder nichts. Weil in der Krise brauche ich Werkzeug für die Krise. Ich weiß nicht, ob es Reinhold Rute oder Alfred Adler war, der wurde mal gefragt, was wünschst du denn einem Kind? Und seine Antwort hat den Journalisten dann total überfordert, weil der hat gesagt, ich wünsche dem Kind eine gute Fee, das ihm Steine in den Weg legt, an dem es wachsen kann. Kennt ihr irgendwelche Eltern, die sagen würden, ich wünsche meinem Kind, dass ihm jemand Steine in den Weg legt, an denen es wachsen kann? Und dennoch liegt in diesem Satz so viel Wahrheit. Wir brauchen diese Steine in unserem Leben, um zu wachsen, aber wir brauchen einen guten Umgang damit. Wir brauchen Werkzeug, damit wir das, was wir konfrontieren, was wir angucken, auch besiegen können. Und du kannst nichts besiegen, was du nicht konfrontierst. Und du kannst auch nichts besiegen, wenn du es konfrontierst, wenn du keine Ahnung hast, wie. Und es ist aber wichtig, man muss nicht alles können. Das ist eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo man alles können sollte. Denn nämlich das Soll und das Ist muss zusammenpassen. Wenn ich immer der Beste sein soll und immer alles können muss, dann ist mein Soll hier oben. Und jetzt fragen wir uns einfach mal, wo ist denn mein Ist-Stand? Soll und Ist kennen wir alle noch aus der Schule. Jeder gelernt, keiner gebraucht, bis heute. Soll, so soll ich sein, Ist, hier bin ich. Und die Schwierigkeit ist, wenn dazwischen ein Graben ist, wenn dazwischen zu viel Raum ist, bin ich immer in einer Problemzone. Bin ich immer in einem Ort, wo ich eigentlich mehr können müsste, als ich kann. Und die Herausforderung, die ich mit ganz vielen Leuten habe, was die größte Lösung bringt, ist Soll und Ist zusammenzubringen. Sagen, hey, warum denkst du denn, dass du alles können sollst, alles können musst, etc., etc., etc.? Naja, das also war einfach so. Also wenn ich einen Zweier heimgebracht, ich kenne Leute, die werden bestraft für einen Zweier in der Schule. Und dann kann ich nicht sagen, Vierer ist okay. Dann ist mein Soll eine Eins. Und dann ist die Frage, wo ist dein Ist? Und das zusammenzubringen, ist oft ein sehr, sehr wertvoller Prozess, weil wir dann lernen, es geht gar nicht nur darum, es Soll zu erreichen, sondern es geht darum, mit dem Soll und dem Ist das in Balance zu bringen. Eine Waage, die außer Balance ist, wird dir immer Schwierigkeiten bereiten. Und ganz viele Leute kennen nur die Seite, die schwer ist an ihrer Waage. Ihr Unvermögen, das, was sie nicht schaffen, das, was sie nicht hingekriegt haben, was sie sollten, aber nicht haben. Und meine Arbeit ist ganz oft einfach nur, die positive Seite mal aufzudecken. Wieder, es ist ein Land, das ist vorbereitet, das ist schon da, es will nur entdeckt werden. Diese positive Seite gibt es in jedem Menschen. Aber die meisten können sie noch nicht sehen. Und meine Arbeit ist nicht, was zu kreieren, was nicht da ist, sondern meine Arbeit ist es, Leuten zu helfen, eine Schaufel in die Hand zu nehmen und diesen Dreckhaufen wegzuschaufeln, um zu sehen, dass in dem Brunnen doch Wasser ist. Um zu sehen, dass das trotzdem fruchtbarer Boden sein kann. Und der ganze alte Dreck, wenn der weg ist, fruchtbaren Boden hat, Wasser hat, eben ein Land ist, das die Waage wieder in Balance bringt. Wie müssen wir jetzt uns verhalten? Müssen ist so ein schönes Wort, das benutze ich sehr gern, weil ich dann immer drauf rumreite, dass man es nicht benutzen soll. Aber ich muss es immer benutzen, damit ich drauf rumreiten kann. Müssen ist im Endeffekt ein Wort, das wir nur benutzen, wenn wir von außen gesagt kriegt haben, das ist, so sollst du sein, so musst du es machen. Muss kommt immer von außen. Soll, will, würde gern, kommt von innen. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Herr Daum, ich muss mich jetzt mal verändern, ist meine erste Frage, sagt wer? Herr Daum, ich bin hier, ich muss mit Ihnen reden. Das ist meistens die Ehefrau. Ganz, ganz tolle Beratungen, wenn Männer kommen müssen, die nicht kommen wollen. Meine Lieblingsanekdote ist, ein Mann kommt zu mir und ich frage, so, hallo Herr Müller-Thurgau, reden Sie einfach, warum sind Sie hier? Ich bin hier, weil meine Frau das Geld schneller überwiesen hat, als ich Nein sagen konnte. Super Ausgangsposition für einen Berater, macht total Spaß, weil der will nicht hier sein und du weißt nicht, warum er hier ist, weil er ja nicht da sein will. Also müssen. Es ist wichtig, vom Müssen zum Wollen zu gehen. Ein Ich muss mich verändern funktioniert langfristig nicht, passt die Motivation nicht, weil muss von außen kommt. Ein Ich will mich verändern, ich würde mich gern verändern. Ich sehe für mich den Bedarf, aber es ist wichtig, dass es von innen kommt. Und da ist es ganz auch wichtig, dieses von innen kommen ist, ganz oft habe ich dann Leute, die sind in einer tiefen Selbstverurteilung. Ich muss mich verändern, weil das passt an mir nicht, oder etc., etc., etc. Und Mitgefühl für uns selbst ist ganz, ganz auch wichtig. Uns stehen lassen, uns stehen zu lassen in unserer Schwäche, in unserem Unvermögen und uns wortwörtlich selber in den Arm zu nehmen, ist unglaublich wichtig. Weil von uns, egal wer ihr seid, Dinge erwartet wurden, die wir nicht geschafft haben, die wir gerne geschafft hätten. Für die Dinge, die in unserem Leben nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, ist es wichtig, dass wir uns selber mal in den Arm nehmen und sagen, hey, ich fühle mit dir. Das war hart. Ich sehe, wie du es probiert hast und ich sehe, wie hart der Weg war und ich sehe, was es dich gekostet hat. Weil als Erwachsene können wir uns das selber zusprechen. Wir können unserem kleinen Ich von damals sagen, ich sehe dich heute. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für die Dinge, die in unserem Leben nicht so sind, wie sie sein sollen. Also zu sagen, okay, ich sehe, da ist es wichtig, dass sich was ändert, da will ich was ändern und ich übernehme Verantwortung, dass es sich verändert. Weil, und das ist ein wichtiger Schlusspunkt jetzt, bevor ich zum Ende komme, Mitgefühl ohne Verantwortung wird zu Selbstmitleid. Wenn ich nur Mitgefühl habe für mich und sage, ach, ich armer und ach, mein Vater war so schlimm und meine Mutter, die hat so schlecht gekocht und deswegen, und irgendwann hocke ich nur noch dann da drinnen und drehe mich in diesem Selbstmitleid und habe nur noch das vor Augen. Und das sind die Leute, die dann irgendwann bitter werden. Die sagen, ich Armer, weil mir das alles passiert ist, geht's mir heute so. Und weil ihr dran schuld seid, dass mir das passiert ist, weil ihr mich nicht beschützt habt, weil ihr mich so behandelt habt, deswegen ist mein Leben heute scheiße. Wenn ich mich nur in dem Selbstmitleid drehe, komme ich nirgendwo hin. Also Mitgefühl ohne Verantwortung wird zu Selbstmitleid. Aber Verantwortung ohne Mitgefühl wird zur Verurteilung. Wenn ich nur Verantwortung übernehme, aber kein Mitgefühl für mich habe und sage, das musst du hinkriegen, das hättest du anders machen sollen. Warum bist denn du so geworden, wie du bist? Schämst du dich? Ich habe einen Mann bei mir in Beratung gesagt, in sein innerer Dialog war, schämst du dich nicht dafür, dass du so geworden bist, wie du bist? Wenn der nur Verantwortung übernimmt, aber nicht Mitgefühl für sich selber entwickelt, kommt er nur in die Verurteilung. Ich wiederhole es nochmal. Mitgefühl ohne Verantwortung wird zu Selbstmitleid. Aber Verantwortung ohne Mitgefühl wird zur Selbstverurteilung. Und wir brauchen beides, um unsere Identität auszuprägen, um an diesen Punkt zu kommen, dass wir unseres Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein, brauchen wir Mitgefühl für uns, aber brauchen auch Verantwortung für das in unserem Leben, dass wir dahin kommen, wo wir auch hin wollen. Also ich ermutige euch, entdeckt dieses Land, das es gibt. Und es ist mir wirklich wichtig, und das will ich nochmal mit Nachdruck sagen, das Land gibt es schon. Es geht nur darum, dass ihr es kennenlernt. Dass ihr eure Tore aufmacht und sagt, ich gehe jetzt mal und guck, was hinter diesem Zaunfeld ist. Und lauf einfach mal in das neue Land. Vielleicht finde ich ja was Positives. Es muss gar kein großer Schritt sein. Aber ich ermutige euch, sucht diese Identität. Findet raus, wer ihr seid, und ihr werdet überrascht sein, wie viel Spaß das macht. Und seid gespannt, wo die Reise euch hinführt.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Und so wünsche ich dir, dass du etwas Neues auf deinem reich gedeckten Tisch entdeckt hast. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Weitere Informationen zu mir und zu meiner Praxis findest du auf meiner Website unter www.tobiasdaum.de. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.